Da ist ja in letzter Zeit der Gerrit Meine-Chemnitzer ein bisschen enttäuscht gewesen.
Es soll etwa 10.000 Webradios geben.
Die Landesfürsten können sich irgendwie nicht entscheiden, das Ganze mal amtlich zu machen, zu sagen, ab morgen wird nur noch dieses wunderbare digitale Radio gesendet.
Ein Reizthema namens Rammstein.
Mit dieser Band, die auf der ganzen Welt geachtet wird, nur im eigenen Land, wird sie nur diffamiert und diskreditiert. Diese beiden Punkte versucht das Buch zu bedienen.
Lasch mit Bier. Der Disco, Trends und Radio Podcast. Episode 3.
Herr Bier, ich hatte Ihnen in unserem letzten Podcast, und das ist ja auch so ein Merkmal über unsere Plaudereien, eine Aufgabe gestellt. Sie als gebürtige Chemnitzer sich mal über die Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz etwas kundig zu machen.
Ja, also es gibt ja, es hat sich rumgesprochen, im nächsten Jahr 2025 meine Heimatstadt Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas, eine der Kulturhauptstädte Europas, muss man sagen. Und da ist ja in letzter Zeit der gemeine Chemnitzer ein bisschen enttäuscht gewesen, weil er dachte, da kommt ein ganz riesengroßes Festival mit riesen Events, mit jeweils 20, 30.000 Zuschauern vor einer großen Bühne und so. Und da hat sich bis jetzt noch nichts gezeigt, aber mittlerweile tut sich da einiges, und die Kulturhauptstadt GmbH, die hat bekannt gegeben, dass die ersten Veranstaltungen fest sind für nächstes Jahr, und da ist einiges Gutes dabei, muss ich sagen. Das Kosmos ist wieder dabei. Kosmos ist eine Veranstaltung, die ist entstanden, als es in Chemnitz mal so Ärger gab mit den ganzen Rechten. Da gibt's ja auch zwei oder drei in Chemnitz. Es gibt wesentlich mehr, ich will es gar nicht kleinreden, aber es gibt auch eine ganz große Mittelschicht in Sachsen, die sich da dagegen sträubt und alle sagen, Chemnitz ist nicht braun, Chemnitz ist bunt, und daraus entstanden ist dieses Kosmos-Festival. Da hat man also wirklich auch Leute auf die Bühne geholt, die richtig Rang und Namen haben. Die Toten Hosen waren zum Beispiel damals da, und so ein Kosmos wird es wieder geben im nächsten Jahr. Besetzung weiß noch keiner, beziehungsweise ist es noch nicht rausgelassen worden, aber es wird auf jeden Fall wieder groß. Das ist eines der Highlights der Veranstaltung nächstes Jahr. Und dann gibt's noch so richtige Flaggschiffe, also Flagship heißt es ja mittlerweile, die also dieses Gerüst bauen sollen für diese Kulturhauptstadt 2025. Und da ist eins zum Beispiel ein purpurner Pfad, der Purple Path. Der zieht sich durch das ganze Erzgebirge, durch die ganze Region rund um Chemnitz. Insgesamt ist es Chemnitz und 38 Städte und Gemeinden, die quasi das Gerüst bauen für die große Fete im nächsten Jahr. Und es gibt auch noch das Flaggschiff 3000 Garagen. Da ist also so ein Projekt geplant, dass man Garage nicht nur nutzt, um ein Auto abzustellen oder ein Moped, sondern auch darin werkelt und ein bisschen bastelt und feiert und auch mal ein Bier trinkt. Und da werden also Garageneigentümer in so einer Garagengemeinschaft mal so den Mittelpunkt bilden. Es gibt die gelebte Nachbarschaft. Auch das ist ein Flaggschiff. Da geht es darum, dass Nachbarn ihre Gegend begrünen, und zwar so mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft. Werden eine Menge Bäume gepflanzt, glaube ich. Und es gibt das Flaggschiff Makers Business and Arts. Das ist so eher was für uns aller. Da sind Künstler unterwegs, die gemeinsam mit den Geschäftsleuten große Dinge erfinden und sehen wollen, dass das wunderbar miteinander funktioniert. Also Kultur und Geschäft, was da manchmal abgesprochen wird.
Wir haben uns ja verabredet, dass wir einige Stationen der Kulturhauptstadt Chemnitz aufsuchen werden und unsere Eindrücke hier bei Lasch mit Bier besprechen. Themenwechsel. Es gibt laut Statistik 2024 32 Millionen Deutsche, die täglich Radio hören, aufgeteilt auf 74 öffentlich-rechtliche und 330 private Sender. Auf eine ganz andere Ebene möchte ich noch hinweisen, nämlich die Web- bzw. Internetradios. Ich habe mir mal einige angehört und die Namen notiert. Manchmal etwas langweilig und sehr traditionell wirken. Zum Beispiel Jump Sun Radio, Euphoria Radio, Radio Hörbar, Radio Olympic FM, Mega Party Radio, Music for Friends, Radio Schwung Verena, Country mit Boni, Sounds of Blue, Radio Wolkenkratzer, Radio Plattenteller, Radio Kristallpalast. Ich könnte die Liste der Namen von Radio und Radiosendungen beliebig fortsetzen. Es soll etwa 10.000 Webradios geben. Unterm Strich war ich von den Programminhalten etwas enttäuscht. Es bewegt sich alles im traditionellen Rahmen. Kaum hört man da mal etwas Auffälliges, Ungewöhnliches, kurzum etwas Neues.
Ja, letztlich sind die Macher ja auch Radiohörer, die sich jetzt selber vors Mikrofon setzen und dann mal eine eigene Sendung in die Welt schicken. Musik mit so erweiterten Ansagen, wie es so schön heißt, also den Musiktitel plus die Info zum Interpreten. Und dann noch ein paar lockere Sprüche. Mehr ist da ja nicht.
Wobei das hauptsächlich einzelne Sendungen oder Sendeachsen sind und keine 24-Stunden-Programme. Bei Facebook haben sich einige Gruppen gebildet, die ihre Sendungen ankündigen und entsprechende Links veröffentlichen. Wer Interesse haben sollte, die eine Gruppe nennt sich Radio Werbung und die andere Webradio für jedermann. Herr Bier, wann und wie hören Sie denn Radio?
Also ich höre Radio eigentlich den ganzen Tag. Vornehmlich aber im Auto. Das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, dass man Radio im Auto hört. Und da ist, und das finde ich total schade, so ein Webradio eigentlich schon wieder raus, weil da ist es dann schwierig, das zu empfangen. Deswegen bin ich ein bisschen umgeswitcht auf DAB+. UKW soll ja abgeschaltet werden. Viel zu teuer und viel zu schlecht im Sound auch. Aber DAB+ kränkelt halt auch so ein bisschen vor sich hin. Die Landesfürsten können sich irgendwie nicht entscheiden, das Ganze mal amtlich zu machen, zu sagen, ab morgen wird nur noch dieses wunderbare digitale Radio gesendet, in UKW gar nicht mehr. Aber ich höre ganz viel eben bei diesem Radio zu, bei diesen Radiosendern, da gibt es auch viele, Radio T zum Beispiel ist da auch dabei, da will ich jetzt auch mal am besten Werbung machen. Ein Chemnitzer Sender, ein Bürgerradio, wie man so sagt, und da sind Sie ja auch dabei, glaube ich.
Da bin ich dabei mit der Sendung Coverland, musikalische Nachspiele, darüber hatten wir ja bereits in der letzten Sendung gesprochen.
Genau. Das muss man auch mal laut sagen, weil die Kolleginnen und Kollegen sind wirklich dufte, muss ich sagen, ist so herausgegangen oder hervorgegangen aus der Soziokulturbewegung, damals Kraftwerk e.V. in Chemnitz und in Karl-Marx-Stadt. Und ja, die machen ein tolles Radio, was auch ein bisschen anders ist als das normale Radio, das man sonst so hört.
Das gefällt mir an Radio T. Ich bin zwar kein großer Fan der Musik, das heißt im Slogan, Hits aus, Musik an. Hits sind ja auch Musik nach meinem Verständnis. Also das Gespielte ist nicht so mein Ding. Schräge Sachen sind hauptsächlich angesagt und da falle ich ja mit Coverland sicherlich etwas heraus. Ebenso wie mein Radio-T-Kollege Harald Roscher mit seiner Sendung Rückfall. Übrigens hochinteressant, er verbindet persönliche Erinnerungen mit entsprechenden Titeln. Was mich aber wirklich fasziniert, sind die Hörspiele und Hörspielwettbewerbe. Alle Achtung, was da so an inszeniertem gesprochenen Wort an die Hörer gebracht wird, gepaart manchmal mit Klangexperimenten, ist schon sehr beeindruckend. Immer freitags zu hören, beziehungsweise jeden zweiten Freitag im Monat vor Coverland ab 20 Uhr, manchmal im Wechsel mit einer Literatursendung. Noch ein Nachtrag zum Radio, weil heute alle mit Fußabdrücken, CO2-Ausstoß, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit hantieren. Radiowerbung hat den geringsten CO2-Ausstoß.
Nein.
Das ist ja auch irgendwie plausibel. Man braucht kein Papier und keine Druckerfarbe. Eine unendliche Geschichte, weil heute jede Tätigkeit, jedes Produkt auf Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck und was weiß ich noch auf den Prüfstein gelegt und manchmal auch angeprangert wird.
Ist sicher auch wichtig, aber glaube ich nicht das Hauptargument. Finden zumindest wir alten weisen Männer. Also so werden ja mittlerweile geschimpft. Ich bin ja tatsächlich weiß. Also okay, das stimmt das überhaupt schon. Aber was ich Sie eigentlich fragen wollte, weil Sie ja gerade noch gesagt haben, statistisch und Radio und so, hört denn überhaupt noch jemand groß dieses ganz normale Radio am Tag? Also ich kriege immer so mit, vor allen Dingen von jungen Leuten, die dann sagen, ich habe keinen Bock, da 16 Uhr mein Radio einzuschalten, weil da gerade die Sendung kommt, die ich hören soll. Ich will das hören, wenn ich Zeit habe. Also gehe ich ins Internet. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Ja, dem kann ich durchaus folgen, aber es gibt die bekannte Morgenzeit. Und da hat man bestimmt keinen Nerv, sich irgendwo etwas zu suchen oder auf irgendetwas zu warten. Da drückt man auf den Knopf, bekommt man seine Musik, die man vielleicht mag, hört die Nachrichten, das Wetter und die Uhrzeit und der Tag nimmt somit seinen Lauf. Alles andere kann ich dann individuell im Laufe des Tages entscheiden. Und wem Radio allein nicht genügt, der schaltet den Fernseher ein, denn der RBB bietet ja sogenanntes Bilderradio, wie ich immer sage, an. Man kann also die Sprecher bei der Moderation, bei ihrer Arbeit beobachten, bekommt noch die Titelinformationen eingeblendet und mitunter auch ein paar Totalansichten über Berlin. Der Morgen ist Radiozeit. Punkt.
Ja, das ist schon wieder eine andere Nummer als nur in Anführungszeichen Radio hören, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass nur in Anführungszeichen Radio hören langweilig wäre. Gibt ja ganz viele auch kommerzielle Sender, die schon alt und berühmt sind, die auch wirklich richtig gute Sendungen produzieren und loslassen. Denke da nur auch mal an Sachsen, an unseren Steffen Lukas, der bei Radio PSR unterwegs ist und schon mehrfach den Comedy-Preis gewonnen hat, also und zwar national. Also der ist schon wirklich ein richtig guter, den wir da haben.
Gut. Sicherlich fallen da hier und da einige Namen heraus und die werden dann auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Wobei natürlich heute auch die Präsenz in Social Networks, im Fernsehen, wo auch immer, in Veranstaltungen und dann auch im Radio erst diese Popularität, diese Anerkennung findet. Allein durchs Radio bekannt zu werden, das war früher schon ausgesprochen schwierig, wird sich allein auf das Nur-Hören nicht mehr realisieren lassen.
Und ich finde es eigentlich ein bisschen alarmierend, wenn dann Menschen sagen, ich will das hören, wenn ich Zeit habe und wenn ich dann Bock drauf habe. Das assoziiert auch so ein bisschen, dass eben die Leute so von der Arbeit getriggert sind, dass sie gar keinen Bock mehr haben, sich mal eine Stunde lang vors Radio zu setzen und einfach mal zuzuhören. Das muss alles irgendwie ganz schnell gehen heutzutage. Und was länger ist als 10 Minuten, dem droht schon wieder zwischendrin abgeschaltet zu werden.
Dies sollte man nicht tun. Wir sind zwar schon etwas über 10 Minuten und das Hauptthema kommt nämlich jetzt, ein Reizthema namens Rammstein. Einige Radiosender haben sich ja gegen Rammstein ausgesprochen. Radio 1 vom RBB teilte am 8. September 23 mit, dass man auf die Musik der Rockband Rammstein verzichtet.
Das ging ja viral wie noch nichts vorher, hatte ich das Gefühl. Sie meinen jetzt also der Typ von Rammstein, oder?
Sie spielen auf den Namen Lindemann an. Er spielt auch eine Rolle in dem Buch von Professor Dr. Peter Wicke. Sie kennen ihn garantiert, der namhafte Musikwissenschaftler, der sich schon zu DDR-Zeiten in den 70er, 80er Jahren intensiv mit Rock- und Popmusik beschäftigt hat, an der Humboldt-Universität damals. Er gehört heute zu den international renommierten Forschern, Wissenschaftlern auf diesem Gebiet. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit ihm zu treffen und über seine Publikation Rammstein, Provokation oder Gesamtkunstwerk zu sprechen.
Rammstein haben in diesem Jahr ihr 30. Gründungsjubiläum. Ja, die sind 1994, haben sie sich gegründet. Und eigentlich wäre das Anlass genug. Nun kommt aber hinzu, dass dieses Land mit dieser Band, die auf der ganzen Welt Anhänger hat, die auf der ganzen Welt geachtet wird, nur im eigenen Land wird sie nur diffamiert und diskreditiert. Und das finde ich ist Grund genug, sich also mit ihr genauer auseinanderzusetzen, zumal nun auch also die letzte Kampagne, die gegen die Band gefahren wird, ich meine den Lindemann-Skandal, der ja eigentlich erstmal mit der Band nichts zu tun hat, sondern also mit Lindemann, wobei man natürlich dann einfach wissen muss, dass es Lindemann dreimal gibt. Es gibt den Lindemann, der der Frontsänger von Rammstein ist. Es gibt den Lindemann, der der Frontsänger der Band Lindemann ist. Und dann gibt's noch den Lindemann, der die Bühnenfigur Lindemann ist. So was da jeweils gemeint ist, ist also alles, wird's immer also in der Schwebe gehalten, völlig durcheinander gebracht alles. Die Absicht ist eigentlich erkennbar, der Band zu schaden, wo es geht. Schon also, wenn man sich mal nüchtern anschaut und bevor ich zum Buch komme, muss ich dazu einfach kurz ausholen. Shelby Lynn ist jedermann ein Begriff. Das ist damals durch die Welt gegangen. Der Post ist also überall abgedruckt worden. Am nächsten Tag hat sie den Post gelöscht und auf ihrem Instagram-Account erklärt, ihr habt das alle missverstanden. Und wörtlich, Till hat mich nicht berührt. Ich habe es in meinem Buch zitiert, den ganzen Post. Da hätte man ja nur doch erwarten können, dass also die Presse nun in der nächsten Ausgabe titelt, Lindemann entlastet, Vorwurf zurückgenommen. Es ist nicht mal berichtet worden, dass das stattgefunden hat, sondern es ist einfach so getan worden, als hätte es das alles nicht gegeben. Und als dann durch die Einstellung des Verfahrens in Vilnius gegen Lindemann, weil das ist ein Offizialdelikt, sexuelle Nötigung und unter Mithilfe von Drogen zumal. Also diese Story im Sterben war, ist dann im Aufruf von dem Recherchenetzwerk in den sozialen Medien gestartet worden, mit der Aufforderung, es mögen sich doch alle melden, die also was zu Lindemann beizutragen haben. Es wird übrigens bis heute um die Veröffentlichung des Wortlauts dieses Aufrufs gestritten, der natürlich längst weg ist, weil nämlich die Frage im Raum steht, ob da Geld geboten worden ist. Das spielt dann auch im Buch eine Rolle, denn das ist kein Buch, um also den Rammstein-Skandal aufzuarbeiten. Aber es sind viele Aspekte, die also den normalen Ablauf von solchen großen Stadionveranstaltungen berühren. Zum Beispiel die Umkleide unter der Bühne, angeblich Sackbox. Die Reihe 0, die 1943 erfunden worden ist von dem Stage Manager des Paramount Theater in New York. Rammstein in den Stadien haben keine Reihe 0. Das sind alles so viele Ungereimtheiten, dass man da schon mal ein bisschen genauer hingucken muss. Und das zusammengenommen, also auf der einen Seite diese erstaunliche künstlerische Leistung, die sich über 30 Jahre ja nun also doch, was ja schon sehr bemerkenswert, wie viele Bands gibt's denn, die also, und zwar auf diesem Niveau mit Welterfolg, denen das möglich war. Und auf der anderen Seite diese absichtsvolle Diskreditierung, Diffamierung, die sich auch durch die 30 Jahre durchzieht. Da ist ja wirklich jeder Anlass, jede Textzeile, die man gefunden hat und die sich dazu gebrauchen ließ, ist auch sofort aufgegriffen worden und ist also dafür benutzt worden. Dieses Gefüge, was da entstanden ist, das hat mich natürlich unter dem analytischen Aspekt interessiert. Und unter der Frage, ja, was ist es denn, was so polarisiert? Warum ist denn das so, dass man auf diese Band so reagiert? Ich meine, es gibt so viele Bands, die sich, und gerade im Heavy-Metal-Bereich, die sich ungemein sexistisch verhalten auf der Bühne. Interessiert überhaupt niemand, fragt keinen Mensch nach. Bei Rammstein ist das ein permanenter Skandal. Das ist für mich auch ein Ausdruck der Gesellschaft, in der wir leben oder in die wir hineinschlittern. Und insofern also unter mehrfachen Gesichtspunkt interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Wo ich hoffe, dass also das Buch was zu beitragen kann, ist für alle die Leute, die verstehen wollen, die nicht unbedingt den Rammstein-Fan sein müssen, aber die verstehen wollen, was denn da eigentlich abgeht. Denn das haben ja nun im Prinzip alle mitgekriegt, dass da irgendwas ist. Wie immer auch höchst umstritten, sehr polarisierend. Was ist das genau?
Peter Wicke zu seinem Buch Rammstein, Provokation oder Gesamtkunstwerk bei Amazon bestellbar. Erscheinungstermin 19. September. Man darf gespannt sein, denn Wicke ist ja bekannt, dass er sehr analytisch und genau recherchiert und er ist natürlich von hoher Sachkenntnis geprägt. Noch eine kurze Abschlussbemerkung meinerseits, was mich bei der ganzen Diskussion um Rammstein so genervt und letztlich auch verärgert hat. Da wurden Behauptungen aufgestellt, die einfach nicht den Tatsachen entsprachen. Wicke hat das ja in seinem kurzen Statement zum Buch benannt. Es wurde gepostet, was die Tasten hergaben. Wenn ich schon jemanden beschuldige oder jemanden an den Pranger stelle, dann muss das Hand und Fuß haben oder ich halte mein Maul.
Definitiv, weil damit ja auch Menschen quasi runtergemacht werden, die dann vielleicht auch ihre Existenzgrundlage verlieren. Gerade in dem Job als Künstler ist das vielleicht schwierig. Wir wollen aber den Humor gar nicht so außer Acht lassen. Herr Lasch, da wollen wir auch noch drüber reden. Hier bei uns im Podcast ist auch so ein Punkt. Also Kurioses wollen wir auch mitbringen bei unseren Trends zum Beispiel. Und das ist ja auch so eine kleine Grenzüberschreitung, was ich Sie jetzt fragen will. Sie haben recherchiert, glaube ich, dass in der StVO irgendwas festgehalten ist mit nackig Autofahren.
Genau, denn laut StVO dürfen sie, so wie uns der Herrgott geschaffen hat, also nackig Autofahren. Allerdings öffnen sie die Fahrertür und setzen den nackten Fuß auf die Straße, begeben sie sich in den öffentlichen Raum und mit der Nacktheit ist es vorbei. Es wird eine Ordnungswidrigkeit. Und das kostet bekanntermaßen Geld. Also im Auto drin, privater Raum, nackig, außerhalb des Autos, schnell eine Buchse anziehen oder was auch immer die Blöße verdecken macht.
Und ich stelle mir es vor allen Dingen schwierig vor in der Praxis, wenn ich dann schon so einer bin, der unbedingt nackt Auto fahren will, Wie komme ich da rein nackig ins Auto? Wie komme ich dann nackig wieder raus? Meine, in riesengroßen Autos mag das gehen, dass man sich drin noch schnell was überwirft. Aber im Trabi wäre das doch nicht möglich, oder?
Ohne die Türen meines längst verschrotteten Trabis weit zu öffnen, möchte ich Ihnen dennoch einen kleinen Einblick in das damalige Innenleben gestatten. Nicht nur das Außen anziehen. Auch wenn man die genügende Beweglichkeit, Geschmeidigkeit hatte, und die hatte man ja damals noch, gelang auch ein Akt. So, bevor wir den heutigen Podcast beenden, müssen wir ja noch über die nächste Aufgabe sprechen.
Da will ich Ihnen jetzt mal eine Aufgabe stellen, liebe Herr Lasch. Wir hatten ja schon gesprochen, Sie sind begnadeter Musiker, aber Sie waren ja immerhin einer der DJs, die im Palast der Republik in Berlin aufgelegt haben, und das konnten weiß Gott nicht alle.
Ich habe ihn sogar miteröffnet. Ich gehörte damals zusammen mit Hartmut Kanter zu den ersten, die den Palast der Republik mit Konservenmusik bespielt haben.
Reden wir drüber in der nächsten Episode. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie waren der erste DJ, der da auflegen konnte im Palast der Republik. Meine Aufgabe fürs nächste Mal wäre, wer war denn der letzte DJ, bevor der Laden zugemacht hat? Das könnten Sie jetzt mal recherchieren. Und natürlich, nur zu recherchieren ist nicht das Einzige. Ich hätte auch gern einen O-Ton von dem, der als Letzter da aufgelegt hat. Der letzte DJ im Palast der Republik.
Ich sag schon mal zu Episode 4 demnächst auf den einschlägigen Podcast-Kanälen.
Lasch mit Bier. Der Disco-Trends- und Radio-Podcast.